Online unterwegs? Dann denk an deine Privatsphäre. Surfshark hilft dir als umfassende Suite für Cybersicherheit, die mehr kann als ein herkömmliches VPN. Mit einem Abo sicherst du unbegrenzt viele Geräte und schützt deine Daten mit einer neuen Online-Identität. Geh auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo.
Hello everyone, this is the Secretary of State. I've just been rousted from my sleep.
Washington DC. Im Wargame ist es Oktober 2026, 2:30 morgens. Vor ein paar Stunden erst ist der amerikanische Außenminister zu Bett gegangen. Jäh wird er aus dem Schlaf gerissen, als ein enger Mitarbeiter ihn anruft. Er berichtet ihm, dass in Europa ein neuer Konflikt droht. Litauen, ein NATO-Verbündeter, vermutet russische Spezialkräfte im eigenen Land und fürchtet einen Angriff. Der amerikanische Außenminister wird im Wargame gespielt von Jeff Ruttke. Er war früher US-Diplomat und NATO-Beamter.
I just want to give you my reactions, keeping in mind that it's very early here in Washington.
Europa ist der amerikanischen Ostküste 6 Stunden voraus. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Berlin, Paris und Warschau, sitzen die Regierungschefs längst mit ihren Ministern zusammen. In Washington sind etliche Anfragen eingelaufen. Wie positionieren sich die Amerikaner? Wie verhält sich die NATO? Noch ein wenig verschlafen richtet der Secretary of State eine Botschaft an seine Verbündeten.
There is an allegation that there might be Russian troops in Lithuania, and that is something that is quite serious if it turns out to be true. I look forward to talking to you all within the NATO alliance, which the United States remains a firm supporter of.
Die USA sind das wichtigste Land in der NATO. Die einzige Macht, die Europa im Ernstfall wirklich schützen kann. Wenn irgendwo in Osteuropa russische Soldaten auftauchen, schaut der ganze Kontinent zuerst nach Washington. Denn das Schutzversprechen der NATO lautet: Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. In der letzten Folge haben wir gehört, was Team Russland plant. Den Angriff auf Litauen. Ihr Vorhaben tarnen sie allerdings unter einem anderen Begriff.
Der Wunsch des Präsidenten ist, dass wir einen humanitären Korridor etablieren. Bis nach Vilnius sind es nur 30 Kilometer.
Um es an dieser Stelle einmal deutlich zu sagen, diese humanitäre Notlage in Kaliningrad, von der die russische Führung spricht, ist frei erfunden. Es geht darum, einen politischen Vorwand für einen Einmarsch zu schaffen. Der Kreml begründete zum Beispiel auch sein Vorgehen im Donbass im Osten der Ukraine humanitär, ohne jegliche faktische Grundlage. Und nun soll dieser Vorwand herhalten, um russische Soldaten nach Litauen zu schicken. Setzen die Russen ihre Absicht in die Tat um, stellt sich eine sehr wichtige Frage. Ist Washington bereit, an der Seite der Europäer zu handeln? Aber auch, hat Deutschland die wahren Absichten Moskaus erkannt? Sehen der Bundeskanzler, seine Minister und Berater, wie nah die Eskalation ist? In Folge 1 haben sie die Lage eingeordnet. Jetzt geht es um Entscheidungen. Und die müssen sie nicht nur selbst treffen, sondern gemeinsam mit ihren Verbündeten. Die Russen sind vorbereitet. Aber sind wir es auch? Mein Name ist Carolina Drüten. Ich bin sicherheitspolitische Korrespondentin bei Welt. Das hier ist Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame. Folge 2. Angriff. Der amerikanische Außenminister war zurückhaltend. Aber er hat sich zur NATO bekannt. Der Präsident sendet kurz darauf ein ganz anderes Signal. Er hat kein Interesse an einem neuen Konflikt in Europa, nachdem er, wie er es darstellt, gerade erst den Ukraine-Krieg beendet hat. Reporter sprechen ihn auf die Lage in Litauen an. Er glaube, dass Wladimir Putin Frieden wolle, sagt er. Die amerikanische Reaktion ist gespalten. Und in Europa weiß niemand, welche Position sich am Ende durchsetzt.
Ehrlich gesagt, die amerikanische Haltung führt ja nicht zu einer wirklichen Lageänderung aus meiner Sicht.
Das war Peter Tauber, der im Wargame den Kanzler spielt. Er sitzt in einem Raum der Bundeswehr-Universität in Hamburg, wo wir unser Wargame durchführen. Mit ihm am Tisch versammelt sind weitere ehemalige Entscheider, Politiker und Experten. Das Blue Team. Sie simulieren eine Krisensitzung der Bundesregierung. In den vergangenen Jahren gab es immer viel Aufregung über Worte aus Washington. Militärisch standen die USA am Ende immer zur NATO. Ihre Truppen blieben in Europa. Das Blue Team hofft, dass es auch diesmal so sein wird. Während die USA noch mit sich selbst beschäftigt sind, beschließt die Bundesregierung, selbst aktiv zu werden.
Und da glaube ich, sind wir über den Zeitpunkt, dass wir nur sagen, das waren wir nicht oder das haben wir nicht gemacht. Und wir haben die Vermutung, dass Russland uns hybrid angreift, längst hinaus. Weil sonst werden wir aus dem reagierenden Modus nicht hinauskommen. Dann ist das Nächste, was geschieht, dass wir wieder Drohnensichtungen über Flughäfen haben, der Flugbetrieb massiv gestört wird. Und auch dann werden wir wieder nur reagieren. Ich wünsche mir, dass jeder in seinem Bereich überlegt, wo kommen wir ins Agieren, um der anderen Seite unsere Handlungsfähigkeit zu zeigen. Ich glaube, das ist im Sinne von Abschreckung genau das, was wir tun müssen. Und ich glaube, dass das auch das ist, was die Menschen in Deutschland von uns erwarten und auch unsere Bündnispartner.
Abschreckung bedeutet, Russland soll gar nicht erst auf die Idee kommen, den nächsten Schritt zu tun. Ein Angriff hätte einen so hohen Preis, dass die Gegenseite davor zurückscheut.
Also wenn man selbstkritisch auf uns schaut, dann darf man sich natürlich schon fragen, ob wir zu lange reaktiv nur waren. Und deswegen teile ich auch die Einschätzung nicht, dass wir lange im tiefsten Frieden gelebt haben. Wir haben suggeriert, dass wir im Frieden leben.
Im Raum wird schnell klar, die Bundeswehr soll Stärke zeigen. Nun spricht Roderich Kiesewetter, der heute den Verteidigungsminister spielt.
Ich möchte gerne dem Generalinspekteur anweisen, dass er prüft, in welcher Weise auf niedrigschwelliger Ebene Übungen stattfinden, innerhalb des Baltikums mit unserer Brigade, aber eben auch mit unseren Partnern, um zu zeigen, dass wir im Rahmen des normalen Dienstes in der Lage sind, auch entsprechende Übungen durchzuführen, um Wehrfähigkeit zu zeigen.
Der Verteidigungsminister will die Botschaft senden, dass die deutsche Brigade in Litauen bereit sei. Das ist sie nämlich eigentlich nicht, weil sie noch im Aufbau ist. Erst 2027 soll sie voll einsatzfähig sein. Deshalb bittet Roderich Kiesewetter den Generalinspekteur der Bundeswehr um seine Einschätzung. Eberhard Zorn, der diese Funktion bis 2023 tatsächlich ausübte, spielt im Wargame seine alte Rolle.
Wir können da eine Kampagne drüber fahren, die da lautet, verstärktes Übungsgeschehen in Litauen, hatten wir auch schon mal zurückliegend. Das heißt, Truppe fährt dahin, also wir können das machen. Ich würde mal jetzt schätzen, Zeitfenster, was haben wir jetzt, Oktober, also in den nächsten 4 Wochen.
Das Blue Team entscheidet sich für die Maßnahme. Im Wargame gibt es eine Regel. In jeder Runde können die Teams vieles diskutieren. Am Ende müssen sie sich aber auf 3 konkrete Entscheidungen festlegen. Denn auch in der Realität sind Ressourcen begrenzt und es können nicht wahllos Maßnahmen umgesetzt werden. Die Wahl des Blue Teams fällt auf ein klares Signal. Militärübungen in Litauen. Übersetzt in die Wirklichkeit hieße das: In den kommenden Wochen werden Soldaten aus Deutschland nach Litauen reisen, per Schiff und über den Landweg durch Polen. Dort werden sie an Militärübungen teilnehmen. Auch die Marine stellt sich auf die Lage ein.
Erhöhung maritime Präsenz Ostsee, Schwarzes Meer zur Aufklärung und Luftverteidigung.
Aus deutschen Häfen laufen wenig später Kriegsschiffe aus. Alles, was seetüchtig ist, nimmt Kurs auf die Ostsee. Unter anderem Fregatten der Klasse Sachsen. Deutschland hat 3 dieser grauen Riesen, so werden diese Schiffe genannt. Sie können mit ihrem Radar den Luftraum beobachten und feindliche Flugzeuge, Raketen oder Drohnen abschießen. Andere NATO-Länder schicken ebenfalls Schiffe in die Ostsee und ins Schwarze Meer. Das Blue Team weist außerdem die Nachrichtendienste an, ihre Aufklärung hochzufahren. Russland soll keinen unbeobachteten Schritt mehr tun können. Brüssel. Im Hauptquartier der NATO ist Dauerbetrieb. Ununterbrochen stimmt sich die Generalsekretärin mit den Hauptstädten ab. Oana Lungescu, die diese Rolle im Wargame übernimmt, ist eine echte NATO-Insiderin. Sie war viele Jahre Chefsprecherin der Allianz und hat zwei Generalsekretäre eng beraten. Jetzt telefoniert sie mit dem Kanzler in Berlin.
To increase our vigilance, I will propose that we step up our surveillance flights with our AWACS planes in Geilenkirchen.
Sie erklärt, was die NATO jetzt tun kann. Zum Beispiel mehr Aufklärungsflüge, um einen besseren Überblick über die russischen Truppenbewegungen in Belarus und rund um Kaliningrad zu bekommen. Doch nicht alle Flugzeuge sind einsatzbereit.
However, I have to be frank, we have some gaps. Only two of our three planes are currently operational. As you know, they're over 40 years old, so they are in need of some upgrades.
Im Wargame beginnen Polen und Litauen, ihre Truppen an einem kritischen Punkt zu verstärken. Der Suwalki-Lücke. Man kann sich diesen Ort wie ein Nadelöhr vorstellen. Wenn man auf die Karte blickt, liegt unten Polen, oben Litauen, links die russische Exklave Kaliningrad, rechts das mit Russland verbündete Belarus. Die Grenze zwischen Polen und Litauen ist gerade einmal 65 Kilometer lang. Das ist kaum mehr als die Distanz einer kurzen Autobahnfahrt. Für die NATO ist dieser schmale Streifen die einzige Landverbindung zu ihren baltischen Mitgliedern im Norden. Würde Russland diese Lücke militärisch schließen, wären Estland, Lettland und Litauen vom Rest des Bündnisses isoliert. Deshalb ist dieses Gebiet strategisch einer der gefährlichsten Orte Europas. Im Wargame wird das russische Team das Gebiet deswegen ins Visier nehmen. Aber das ist nicht ihre einzige Option.
Sie, Herr Militärchef, haben schon ein paar Optionen dargestellt. Können wir die vielleicht kurz besprechen?
In meiner Analyse habe ich zwei verschiedene Optionen dargelegt.
Hier spricht Franz-Stefan Gadi, ein Militäranalyst aus Österreich, den wir schon aus Folge 1 kennen. Im Red Team ist er der Kopf hinter den Invasionsplänen.
Eine Option, rein geografisch gesehen, wäre tatsächlich ein Korridor, der entlang der Bahnstrecke und den Hauptverbindungsstraßen in Litauen zwischen Ost und West geht.
Große geopolitische Krisenszenarien stehen in diesem Podcast im Fokus. Doch viele vergessen, dass die eigene Privatsphäre online bereits täglich im Visier ist. Genau hier setzt Surfshark an und macht Sicherheit zur Selbstverständlichkeit. Ein VPN von Surfshark sorgt für eine verschlüsselte Verbindung und schützt dich vor Datendiebstahl, egal ob im Homeoffice oder im öffentlichen WLAN. Aber es geht um mehr als nur Schutz. Mit der Alternative ID kannst du eine völlig neue Online-Identität erstellen, um deine echten Daten vor Dritten zu schützen. Geh jetzt auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo. Dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie testest du Surfshark risikofrei.
Zur Erinnerung, im Wargame befinden wir uns im Oktober 2026. Ein russischer Zug hatte kurz hinter der litauischen Grenze außerplanmäßig gestoppt. Diese Züge verkehren auch in Wirklichkeit täglich zwischen Russland und Kaliningrad. Dafür müssen sie Belarus und Litauen durchqueren. In Litauen ist es Passagieren strengstens verboten, ein- oder auszusteigen. Umso beunruhigender ist es, dass in unserem Szenario bewaffnete Männer aus dem Zug entkommen. Die litauischen Behörden vermuten, dass es russische Spezialkräfte sind. Sie haben recht.
Diese 18 Männer, das sind unsere Männer, das ist ganz klar.
Die Bahnlinie, an der die Männer entkamen, ist zentral. Denn sie bildet die Achse der ersten Militäroption, die die Russen diskutieren. Ein Vorstoß entlang der Gleise, mitten durch Litauen, von der belarussischen Grenze bis nach Kaliningrad. Dort gibt es gut ausgebaute Straßen. Militärfahrzeuge könnten schnell vorstoßen.
Der große Nachteil ist das erhebliche Eskalationspotenzial aus militärischer Perspektive.
Litauens Hauptschlagader stünde unter russischer Kontrolle. Vilnius, die Hauptstadt, läge in Reichweite russischer Truppen.
Der zweite große Punkt ist, wenn wir südlich Vilnius umfahren, würden wir auf Elemente der deutschen Brigade mit großer Wahrscheinlichkeit stoßen.
Bundeswehrsoldaten stünden den Kreml-Truppen direkt gegenüber. Die Russen wollen die große Eskalation aber vermeiden. Sie wollen Fakten schaffen, ohne dass die NATO Artikel 5 ausruft, den Bündnisfall. Deshalb schlägt der Militärchef eine zweite Möglichkeit vor. Bei dieser Option geht es um die Suwalki-Lücke.
Wir können die Feuerkontrolle über die Suwalki-Lücke erreichen, ohne direkt militärisches Personal auch nach Litauen schicken zu müssen. Mit den Truppen, die ich jetzt zur Verfügung habe, können wir mit Mehrfachraketenwerfern, mit Artillerie, mit Minen, aber auch durch unsere Erfahrung aus dem Ukraine-Krieg mit dem Einsatz von Drohnen, ohne tatsächlich Verteidigungsstellungen etablieren zu müssen, physisch in Litauen, dafür sorgen, dass die NATO hier nicht durchkommt durch diese Suwalki-Lücke.
Russlands Außenminister mischt sich ein. Er wird gespielt von Arndt Freitag von Loringhofen, einem deutschen Diplomaten und ehemaligen Vizepräsidenten des Bundesnachrichtendienstes.
Ich habe eine Rückfrage. Die zwei Varianten, die Sie dargelegt haben, was würden die bedeuten für die deutsche Brigade?
Sie ist nicht in ihrer gesamten Kampfstärke vorhanden. Es ist nicht genügend Flug- und Raketenabwehr vorhanden. Es ist nicht genügend Munition vorhanden für die Brigade laut unseren Geheimdienstberichten, um hier tatsächlich längeren Widerstand zu erwarten.
Mit anderen Worten, die Russen rechnen nicht damit, dass die deutsche Brigade sie aufhalten kann. Während Moskau Angriffspläne schmiedet, laufen in Berlin unzählige Fäden zusammen. Nach außen will Deutschland sich verteidigungsbereit zeigen. Aber nach innen geht es um etwas mindestens ebenso Entscheidendes. Wie bleibt der deutsche Staat in dieser Krise handlungsfähig?
Nach innen müssen wir Maßnahmen treffen, die, ich sag mal, die Klärung bedeutet, was kann unsere Reserve, wo müssen wir womöglich kritische Infrastrukturen schützen, in welcher Weise können unsere Reservisten das Innenministerium bei möglichen Maßnahmen unterstützen?
Das war der Verteidigungsminister. Im Ernstfall könnten die regulären Kräfte schnell an ihre Grenzen kommen. Reservisten könnten für Entlastung sorgen. Der Finanzminister, gespielt vom Ökonom Jörg Asmussen, verweist auf wirtschaftliche Risiken.
Ich verstehe natürlich, was der Bundesverteidigungsminister über die Reservisten gesagt hat. Und das kann auch nur er beurteilen. Auf der anderen Seite, je länger Reservisten ihrem traditionellen Arbeitsplatz fern sind, desto schlechter ist das für die Wirtschaftsleistung unseres Landes. Also ja, man muss tun, was man tun muss, aber je länger sowas gegebenenfalls dauert, fehlen die Arbeitskräfte anderswo.
Der Finanzminister hat einen sehr gravierenden Punkt gemacht. Viele unserer Reservisten sind in Doppelfunktion, auch in Feuerwehr, im technischen Hilfswerk. Teilweise sind sie beruflich auch in Blaulichtorganisationen. Für die Unabkömmlichkeitsstellung, ich rege an, dass der Nationale Sicherheitsrat sich damit beschäftigt, dass frühzeitig Vorbereitungen getroffen werden über die Industrie- und Handelskammern für mögliche Auswahl von Reservisten, dass wir nicht die Falschen einberufen oder zu lange warten.
Hier prallen zwei Logiken aufeinander. Aus Sicht der Verteidigung braucht der Staat zusätzliche Kräfte. Aber dadurch droht an anderer Stelle ein Engpass. Es muss also sehr genau geplant werden, welche Reservisten eingezogen werden. Ohnehin gibt es viele Themenbereiche, in denen Berlin nicht allein entscheiden kann.
Ich will nur in dem Zusammenhang auch auf unsere Kompetenzgrenzen hinweisen, die wir vom Bundesebene aus haben. All das erfordert Abstimmung mit den Bundesländern. Also natürlich, wenn entsprechende rechtliche Voraussetzungen vorliegen, dann ist es der Zivilschutz, dann können wir das sozusagen von Bundesseite aus veranlassen. Aber wir haben nicht den Volldurchgriff auf die Länder zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang erst einmal ein Problem und bedarf der Abstimmung.
Die Innenministerin spricht ein wichtiges Thema an. Deutschland ist ein föderaler Staat. Berlin kann nicht einfach durchregieren. Polizei und große Teile kritischer Infrastruktur liegen in der Verantwortung der Länder. Im Ernstfall ist aber keine Zeit für endlose Abstimmungsrunden.
Aus unserer Sicht ist es von zentraler Bedeutung, dass in dieser Krisenlage die Staats- und Regierungsfunktion auf allen staatlichen Ebenen erhalten bleibt.
Das ist Christoph Unger. Er war jahrelang Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, das die Menschen im Verteidigungsfall schützen und sie auf Krisen und Katastrophen vorbereiten soll. Im Wargame übernimmt er seine alte Rolle.
Wir haben Instrumente und ich rate dazu, die auch in Kraft zu setzen. Zum Beispiel die zivile Alarmplanung.
Die zivile Alarmplanung ist ein interner Startschuss für den Ernstfallbetrieb. Jede Dienststelle, von der Bundesregierung bis zur kleinsten Kreisverwaltung, hat einen eigenen vorab festgelegten Maßnahmenplan, der dann abgearbeitet wird. Es werden Verwaltungsstäbe einberufen, Rufbereitschaften alarmiert, Warnsysteme aktiviert, Meldungen weitergegeben. Außerdem kann der Bund nun Weisungen an die Länder erteilen. Im Wargame trifft die Bundesregierung noch zwei andere Entscheidungen. Zum einen beruft sie den Nationalen Sicherheitsrat ein. Neben dem Kabinett können in diesem Format die Länder und auch Unternehmen einbezogen werden. Deutschland schaltet zwar noch nicht in den offiziellen Notstand, aber zumindest mal in den Krisenmodus. Und will, dass man das auch sieht.
Deswegen als vertrauensbildende Maßnahme wollte ich meinen letzten Punkt zur Debatte stellen, die Erhöhung der Sichtbarkeit staatlicher Institutionen im öffentlichen Raum.
Einverstanden.
Soldaten, Polizisten, Blaulichtorganisationen, Menschen, die in diesen Organisationen Dienst tun, die auch aufzufordern, die Uniform zu tragen.
Das Thema wird groß in den Abendnachrichten gebracht. An dieser Stelle ein Hinweis. Alle Entwicklungen in unserem Wargame sind rein fiktiv. Die Nachrichtensendungen wurden mit künstlicher Intelligenz generiert.
In vielen Städten gehören Uniformen seit heute zum Straßenbild. Soldaten, Polizisten und Teams des technischen Hilfswerks treten bewusst in ihrer Dienstkleidung auf. Eine Regierungssprecherin sagte, die Maßnahme zeige, dass viele Menschen öffentlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Zuvor wurde zum ersten Mal überhaupt die zivile Alarmplanung aktiviert. Innenministerien, Leitstellen und Krisenstäbe arbeiten in erhöhter Bereitschaft.
Auch das Red Team erfährt von den Maßnahmen, die die Deutschen getroffen haben. Und ist unbeeindruckt.
Die erwarten gar nichts, was wir machen werden.
Ihr Respekt gegenüber Deutschen war schon mal größer, Herr Präsident.
Ja, damals. Schnee von gestern.
Kleinkrämer, nicht zu fassen.
Die Russen haben hier einen wichtigen Vorteil. Sie wissen ja, dass sie beschlossen haben, in Litauen einzumarschieren. Das Blue-Team dagegen reagiert nur auf das, was es sieht. Hybride Angriffe, Truppenbewegungen, Warnungen aus Vilnius. Aus deutscher Sicht trifft man notwendige Maßnahmen in einer unklaren Lage. Aus russischer Sicht wirkt das deutsche Vorgehen hilflos. So beschreibt es der russische Außenminister.
Es war in der Vergangenheit auch oft so, dass Deutschland nie damit gerechnet hat, was wir alles offensiv unternehmen können. Waren immer total überrascht. Bis heute, ne? Haben einfach nichts gelernt. Ich meine, da steht jetzt quasi die NATO am Rande eines großen Krieges. Ja? Und diese kleinen Antworten ist nicht zu fassen. Ne?
Der russische Militärchef denkt laut über die Entscheidung der Deutschen nach, zusätzliche Schiffe zur Flugabwehr in die Ostsee zu schicken und die Truppe in Litauen zu verstärken.
Die Frage ist, wie schnell kann das passieren? Um diese gesamte Aktion durchzuführen, müsste das wahrscheinlich in 2-3 Tagen oder so passieren.
Also das Gefährlichste oder Relevanteste für uns ist hier, erhöhen Präsenz entlang Suwalki durch Polen und litauische Truppen.
Für uns wäre hier wieder die Schlussfolgerung, dass wir schnell agieren müssten. Solange wir unter 72 Stunden es schaffen, diesen Korridor zu etablieren, verhindern wir eine schnelle Reaktion der NATO, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier eine rapide, schnelle Antwort gibt unter 48 Stunden.
Und genau das tut Russland. In der folgenden Nacht um 3 Uhr morgens überschreiten russische Truppen von Belarus aus die Grenze zu Litauen. Moskau nennt sie Friedenstruppen, die nur einen humanitären Konvoi nach Kaliningrad schützen sollen. In Wirklichkeit rollt eine schwere Panzertruppe über die Grenze. Russland plant die Operation wie eine Zangenbewegung. Von Belarus aus stoßen die Soldaten nach Westen vor. Gleichzeitig rücken Einheiten aus Kaliningrad nach Osten vor. Innerhalb von 24 Stunden treffen sie sich in einer strategisch wichtigen Stadt.
Der militärische Schlüssel zum Baltikum ist die Stadt Mariampole, weil dort wichtige Verkehrsverbindungen zusammenwachsen und es letztendlich die einzige größere Verbindung darstellt, wo jeder NATO-Nachschub über Boden verlegt werden müsste. Ein Hauptziel wäre also, dass Russland so schnell wie möglich diese Stadt okkupiert
Die Litauer hatten begonnen, Panzergräben auszuheben und Landminen zu verlegen. Aber ihr Land ist klein, es hat 3 Millionen Einwohner und keine eigenen Kampfjets. Auf diesen Angriff, in dieser Wucht und vor allem so schnell, waren die Litauer ohne fremde Hilfe nicht vorbereitet. Aus der Ukraine wissen die Russen gut darüber Bescheid, wie man Minen räumt. Sie schießen mit Artillerie und Drohnen und stoßen durch die Lücken. Litauen wird überrumpelt. Russlands Truppen kontrollieren nun die einzige Landverbindung zwischen dem Baltikum und dem restlichen NATO-Gebiet. Rundherum richten sie mit Minen, Raketenwerfern, Drohnen und Flugabwehr eine Gefahrenzone ein, damit niemand sie mehr von ihrem eroberten Territorium vertreiben kann. Die Männer des Kremls stehen auf litauischem Boden. Russland ist in ein NATO-Land einmarschiert, ohne formell den Krieg zu erklären. Im Blue Team berichtet der Generalinspekteur der Bundeswehr von den neuesten Entwicklungen.
Heute Morgen um 3 Uhr lokale Zeit gab es einen Übergang von etwa 12.000 russischen Truppen von der belarussischen Grenze, die sich Richtung Kaliningrad richten. Eine ganz deutliche Verletzung des Bündnisgebietes mit einer erheblichen Anzahl von Truppen.
Der Geheimdienstchef.
Das ist jetzt eine kriegerische Lage, die 24/7 aufgeklärt werden muss.
Der Verteidigungsminister.
Damit ist, weil es um den Suwalki-Korridor geht, das Existenzrecht der drei baltischen Staaten gefährdet. 5,6 Millionen Menschen, wo ein Korridor abgeriegelt werden könnte. Und da er militärisch abgeriegelt wird, ohne internationale Hilfskräfte, müssen wir davon ausgehen, dass es sich um eine bewaffnete Abriegelung handelt, mit dem Ziel, die baltischen Staaten abzutrennen. Das bedeutet also in jedem Fall, dass wir über die Konsultationen hinaus über einen Bündnisfall sprechen müssen.
Der Verteidigungsminister spricht vom Bündnisfall der NATO, also Artikel 5, der Beistandsklausel. Demnach ist ein Angriff gegen ein NATO-Land ein Angriff gegen alle. Wird dieser Artikel aktiviert, kommt eine riesige Militärmaschine ins Rollen. Aber dafür müssen alle Mitgliedsländer zustimmen, also auch die USA, deren Positionierung im Wargame wir noch nicht kennen. Eine Stufe unter Artikel 5 ist Artikel 4. Unter diesem Artikel kann ein Mitgliedsland Beratungen mit den anderen Verbündeten einberufen, wenn es seine eigene territoriale Integrität in Gefahr sieht. Litauen hat dies im Wargame bereits gemacht. Beim Blue Team rückt eine Frage ins Zentrum, von der jede Regierung hofft, sie nie beantworten zu müssen. Der Kanzler spricht sie aus.
Ich will für mich sehr klar sagen, wenn ein deutscher Soldat durch russische Hand stirbt im Kampf, dann ist das für mich der Verteidigungsfall.
Für die Regierungssprecherin ist es an der Zeit, dass sich der Kanzler an die Bevölkerung wendet. Sie wird gespielt von Christiane Hoffmann, die unter Olaf Scholz stellvertretende Regierungssprecherin war.
Ich würde unter diesen Umständen davon ausgehen, dass Sie heute Abend, Herr Bundeskanzler, unbedingt im Fernsehen eine Ansprache halten sollten. Es geht natürlich darum, Vertrauen in die Bevölkerung einerseits aufzubauen, andererseits klar zu sagen, die Lage ist sehr ernst, aber wir sind vorbereitet.
Absolut.
Über all dem hängt die Frage, die wir gleich zu Beginn gestellt haben. Stehen die USA an der Seite Europas? Denn ohne sie kann die NATO das Baltikum kaum verteidigen. Der deutsche Außenminister, gespielt vom SPD-Politiker Michael Roth, drängt den Kanzler, die Fronten zu klären.
Deshalb meine dringende Bitte, das ist jetzt Chefsache, Sie müssen mit Trump reden.
Doch bevor die Deutschen dazu die Gelegenheit bekommen, nutzt Moskau diesen Moment der Unsicherheit. Der russische Präsident greift selbst zum Hörer und ruft im amerikanischen Außenministerium an.
Hey, Mr. Secretary. I decided to call myself because of the gravity of the situation.
Als nächstes müssen die Amerikaner entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Der Kanzler wendet sich an die Nation. In der deutschen Regierungskoalition zeigen sich erste Brüche. Und im Kreml liegt sogar ein Angriffsplan gegen Deutschland auf dem Tisch. Darum geht es in Folge 3 von Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame.
Wir können eine ganze Reihe von Schwächen in Deutschland für unsere strategischen Ziele ausnutzen.
Is this an Article 5 situation? And is this World War III?
Aber dazu müssen wir auch endlich ein Koalitionsproblem lösen.
Wenn ihr wissen wollt, wie es im Wargame weitergeht, dann könnt ihr sofort weiterhören. Alle Folgen sind für Weltabonnenten ab sofort verfügbar auf welt.de, Spotify und Apple. Das Abo könnt ihr super flexibel für 1 Euro 4 Wochen lang testen. Damit habt ihr dann auch Zugriff auf weitere Bonusfolgen zum Wargame und natürlich auch andere exklusive Inhalte und Analysen von Welt. Mehr Infos dazu stellen wir euch in die Shownotes. Wenn euch die ersten beiden Folgen gefallen haben, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kommentiert doch gerne unter dieser Folge. Alle Fragen beantworten wir am Ende in einer Sonderfolge. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Das war Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame. Skript und Storytelling: Carolina Drüten und Antonia Beckermann. Produktion und Sounddesign: Marvin Schwarz. Projektleitung: Antonia Beckermann, Carolina Drüten und Caroline Turzer. Mitarbeit: Jan Rosenkranz. Fachliche Begleitung: Josef Werbowski und Philipp Jan Schäfer vom German Wargaming Center der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Coverdesign: Dominik Schmidt. Ein besonderer Dank geht außerdem an die Teilnehmer des Wargames: David McAllister, Jörg Asmussen, Gerhard Konrad, Alexander Gabujew, Franz-Stefan Gadi, Christiane Hoffmann, Roderich Kiesewetter, Bad Wome Kott, Ant Freitag von Loringhofen, Orna Lungescu, Irene Mihalic, Jeff Radke, Michael Roth, Peter Tauber, Christoph Unger und Eberhard Zorn. Ebenso an die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg für die Bereitstellung der Räume, an Alan Edwards, Marlene Badun, Tobias Graboff, Till Henniges, Karl Hufnagel, Elias Jakob, Thorsten Kodalle, Nico Lange und Wim Ort für die Unterstützung vor Ort und an Nana Brink, Kai Brinkmann und Nils Lange für den wertvollen inhaltlichen Austausch.